Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Jan Patrick vom Verlag GP Stories über sein Rollenspiel Fragments Pulverdampf. Und los geht's. Es freut mich, dich begrüßen zu dürfen. Hallo.
Hi, freut mich.
Wir haben es endlich geschafft. Es war ein bisschen ein steiniger Weg, aber dennoch, wir haben es geschafft und reden jetzt mehr oder weniger dann über das Projekt, das du mit deinem Vater betreibst, weil ich das verstanden habe. Aber zuerst mal, bevor wir zu dem kommen, erzähl uns ein bisschen was über dich, beziehungsweise deinen Vater und ein bisschen so den Hintergrund vom Rollenspiel und so weiter.
Das Ganze hat damit begonnen, dass mein Vater André seit gefühlt anno 1800, also seitdem er selbst 20 ist, Rollenspiele, Pen and Paper spielt, damals ganz viel Midgard. Und irgendwann, als ich dann so 14 wurde, kam ich dann auch in das Alter, wo mich das angefangen hat zu interessieren. Bin damit in seine Gruppe eingestiegen, wo auch meine Mutter und so deren Freunde gespielt haben. Und bin dann auch dabei geblieben. Und seitdem spielen wir auch in allen möglichen Gruppen zusammen. Und irgendwann haben wir dann den gemeinsamen Entschluss gefasst, dass wir Midgard super cool finden. Uns ein paar Regeln da allerdings nicht so gefallen und haben dann angefangen, ein eigenes Regelwerk zu schreiben, unsere eigene Welt dazu auszudenken. Und daraus ist dann am Ende JP Stories mit dem Produkt Fragments Pulverdampf entstanden.
Okay, Midgard ist schon mal sehr interessant. Ist eher selten, dass wer mit Midgard den Erstkontakt hat, weil normalerweise eher DSA im deutschsprachigen Raum, mittlerweile auch eher mehr D&D, soweit ich das mitbekommen habe. Aber Midgard für First Contact ist schon sehr interessant.
Ja, das war irgendwie das Regelwerk, das damals quasi in dieser Studiengruppe so gespielt wurde. Und da wurde sich auch nicht viel ausprobiert. Man ist dann dabei geblieben. Genau, und auch wir haben dann auch selbst erst angefangen, das Schwarze Auge oder Shadowrun oder sowas zu spielen. So 3-4 Jahre, nachdem wir Midgard gespielt haben.
Aber dennoch seid ihr immer wieder ein bisschen so zurückgekommen zu Midgard. Verstehe ich das richtig?
Die Gruppe existiert bis heute und mit kleinen Ausnahmen wird auch immer noch heute Midgard gespielt.
Und das GP Stories ist jetzt dann eine Gruppe, eine Firma, ein Verein? Wie kann man sich das vorstellen?
Das ist eine GbR, also eine Firma, die André und ich gegründet haben. Das sind auch nur wir beide. Also das ist ein Kleinstverlag, der im Wesentlichen bis zum jetzigen Zeitpunkt nur das Regelwerk, was wir beide uns da ausgedacht haben, vertreibt. Und darum gibt es dann noch ein paar Unterstützer, die uns helfen, wenn es dann darum geht, neue Abenteuer auszuprobieren und wenn es um die Regeln geht, da mit uns das anzutesten und zu diskutieren.
Du hast gesagt, ihr habt das modifiziert, primär am Anfang Midgard. Ist das jetzt das Endprodukt immer noch eine Modifikation von Midgard oder ist es was ganz was Neues, regeltechnisch gesehen?
Wir haben relativ schnell ganz von vorne angefangen. Was geblieben ist, ist der 20-seitige Würfel. Wir wollten auf jeden Fall das Regelwerk so einfach haben, dass man nur einen Würfel braucht, dass man keine Werte sonderlich groß errechnen muss und dass es für Einsteiger geeignet ist. Und das heißt, gerade wenn man jetzt Midgard in der Gänze spielt, gibt es ja auch nochmal viele extra Regeln, auf die man achten kann, wenn es um Kampf geht und sowas. Wir haben das versucht, recht einfach zu halten. Ich würde aber behaupten, da es jetzt unser erstes Projekt war und wir eben auch diesen 20-seitigen Würfel hauptsächlich, also einzig und allein verwenden und das Midgard ja auch tut, fühlt es sich schon an wie eines dieser Retro-Rollenspiele, würde ich sie jetzt mal behaupten.
Okay, das heißt, wenn es eher wie Midgard ist, dann heißt es gleich und drüber eines Zielwertes, gehen wir davon aus?
Wir handhaben es so, dass die Spielleitung einen Wert vorgibt, also eine Schwierigkeit, und die muss dann mit einem Attributswert oder Fertigkeitswert, den man hat, plus den Würfelwurf überboten werden, damit er erfolgreich ist. Genau, also ich glaube, bei Midgard ist es ja immer die 20, die dann überboten
genau,
werden muss.
Genau.
Und bei uns variiert es dadurch, dass die Spielleitung vorgibt, wie hoch dieser Wert ist, den man übertreffen muss.
Okay. Gehen wir ein bisschen weg vom Regelwerk, vielleicht kommen wir da nochmal zurück. Mhm. Das System selbst, ist es jetzt der Fantasy, Science Fiction oder was ist es und wie heißt es? Stellen wir mal da direkt ein.
Das ist ein Fantasy-Rollenspiel. Der ganze Name lautet Fragments Pulverdampf und spielt in einer Welt, die wir uns selbst ausgedacht haben. Man spielt auf Telboa. Das ist ein Planet, der aus 5 Kontinenten besteht, viele verschiedene Kulturen anbietet. Wir haben auch auf die Tolkien-Rassen verzichtet und eigene, wir nennen sie Gestalten, uns ausgedacht. Da geht es vom Eukaria, das vielleicht vom Namen her schon, kann man sich das denken, ist eine Baum-Naturgestalt, über Falconi, die ein bisschen Fledermausartig sind, zu den Talaran, die dann auch unter Wasser atmen können. Also wir haben da eine 5 eigene Gestalten entwickelt. Und es spielt zwar in der Zeit des 18. Jahrhunderts technisch gesehen. Also es gibt schon Schrotflinten. Man kann sich so die Städte vorstellen in einigen Kulturen wie bei Peaky Blinders zum Beispiel, so vom Setting her, vom Gefühl her. Wir sind kein Steampunk. Wir spielen zwar so in diesem Zeitalter, in dem Steampunk gerne angesetzt ist, aber es ist kein Steampunk.
Ah, okay. 18. Jahrhundert. 5 Kontinente, 5 Rassen. Mhm. Das heißt, grob geschätzt pro Kontinent, also ich nenne es ja nicht Rassen oder Völker, also 5 von diesen Gestalten, also ein Kontinent vom Ding, verbunden über Seeweg vermutlich oder?
Genau, dazwischen liegen Meere.
Und die haben sich irgendwann einmal alle gefunden und sind jetzt miteinander in Kontakt oder wie kann man sich das vorstellen?
Die Gestalten sind wild verstreut. Wir haben es, die Hintergrundgeschichte ist, dass die Welt darauf aufbaut, dass wir 12 Götter haben. Nagel mich nicht darauf fest, dass es 12 sind. Ich glaube, es sind 12. Die Gestalten sind die Kinder dieser Götter, die sie geschaffen haben. Und dadurch ist jetzt nicht eine Gestalt einem Kontinent zugehörig, sondern die Konflikte entstehen eher dadurch, dass es politische oder kulturelle, soziale Konflikte sind und weniger rassengebundene Konflikte.
Also, ich hätte keinen Anspruch auf dieses Land, ich hätte keinen Anspruch auf diese Stadt und so weiter.
Genau, ja.
Okay. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man die Gestalt von den einen oder den anderen auf dem einen oder anderen Kontinent findet, ist schon sehr divers. Also ich kann alle überall finden, so gesehen.
Man kann alle überall finden und man kann auch alle miteinander in Gruppen spielen. Also es gibt keine Feindschaften per se erstmal.
Was sind dann außer den anderen Gestalten die Gegenspieler? Also gibt es sowas wie klassische Monster oder ähnliches?
Unter den 12 Göttern gibt es den Gott des Todes Almor, der aus der Historie heraus, nachdem die Gestalten entstanden sind, auch Gestalten geschaffen hat, die Alruns. Und die Alruns sind die Hauptgegenspieler in dieser Welt. Sie übernehmen quasi so die Aufgabe der Orks, sag ich mal. Also es ist eine Gestalt, die man selber nicht spielen kann, sondern eigentlich nur als Gegner fundiert. Und daneben dann noch solche Vorkommen wie Naturgeister oder sonstige Tiergestalten, die allerdings nicht per se böse sind, sondern einfach als Gegner das quasi dazu genommen werden können.
Das heißt Fantasy, 5 verschiedene große Völker. gibt's irgendwelche magischen Wesen? Also nachdem es Fantasy ist, gehe ich davon aus, dass Magie oder in der einen oder anderen Art und Weise auch da ist.
Da unsere Gestalten ja von Göttern geschaffen worden sind, haben wir uns dazu entschieden, dass der Ursprung von Magie auch von den Göttern ausgeht. Also Glaube spielt in dieser Welt eine sehr tragende Rolle. Und grundsätzlich ist jeder Charakter magiefähig. Man entscheidet sich also nicht, ich spiele einen Magier, sondern man entscheidet sich eher, möchte ich überhaupt einen Fokus darauf setzen? Also man kann natürlich auch einfach sagen, ich bin zwar in der Theorie Magie begabt, aber so wirklich interessieren tut es mir jetzt diesen Charakter nicht. Man entscheidet sich aber zwischen 7 Magierichtungen, die so von Schutz, Magie, Kampfmagie bis hin zu Alchemie und Taumaturgie gehen. Also auch Taumaturgie und Alchemie haben bei uns, sind bei uns eine eigene Magierichtung und quasi voll ausgebaut.
Bedeutet auch, dass die Artefaktmagie dann auch seinen Platz hat oder existiert das eher geringer?
Die Artefaktmagie ist bei uns durch die Taumaturgie viel abgedeckt. Dort ist es möglich, durch Glyphen dauerhaft Zauber an Gegenstände zu binden und dann über Berührung oder quasi Ausgeben von, ja, ich nenne es jetzt mal Mana, dieses Artefakt zu wirken.
Du hast gesagt, die Magie ist im Prinzip generell vorhanden oder halt die Gabe durch die Eltern, also sprich durch die Götter so gesehen. Wie präsent ist sie dann dennoch? Ist sie durch den Glauben nochmal gestärkt, wie du angedeutet hast, oder ist es eher so, ich habe jetzt einen fixen Wert und das war's und das kann ich halt dann steigern? Oder ist es punktuell so im Sinne von, je mehr ich daran aktiv bete oder ähnliches, dass ich dann diesen Zauber, dieses Wunder oder ähnliches wirken kann? Oder spielen da ganz andere Dinge mit?
Grundsätzlich ist der Magieeinsatz nicht an den Glauben gebunden. Er resultiert daraus, aber regeltechnisch steigern wir generell immer das direkt, was wir erfolgreich einsetzen. Bedeutet, wenn wir eine 20 würfeln auf eine Magierichtung, die wir einsetzen, dann steigern wir diese genau in diesem Moment. Wir haben keine Abende, an denen wir Charaktere steigern, sondern das läuft immer nebenbei. Das bedeutet auch, ein Charakter, der viel Magie einsetzt, wird sehr gut daran sein, während einer, der sich eher auf Wissensfertigkeiten beruft, eher gut darin sein wird. Zu Anfang der Charakterstellung kann man sich aussuchen, wo man jetzt Punkte reinlegen möchte, kann sich aber halt eben dadurch auch nochmal immer verändern, dieser Fokus.
Also das heißt, das PP-System von Midgard habt ihr eigentlich abgewandelt im Sinne von, man macht es gleich und steigert dann um, keine Ahnung, einen Punkt oder so.
Genau. Und man sammelt hier auch dadurch keine Erfahrungspunkte oder braucht kein Gold, um dann zu steigern.
Gibt es dann auch Maximum auch, oder?
Wir haben einen Maximalwert von 20. Da ist dann Schluss. Und bedeutet, dass den höchsten Wert, den man quasi mit Würfen dann erreichen kann, ist 40. Und wenn man jetzt einen Charakter spielt, also weiß ich nicht, wenn man jetzt eine 2-3 Kampagnen spielt, kann man sagen, dass so der Durchschnittswert am Anfang 15 ist, den man überbieten muss und dann nach ein paar Abenden so bei 20, 23 liegt, so als Richtwert. Und das steigt dann halt immer mit.
Das heißt, die Progression ist durch die geschafften, also durch die Pseudo-PPs, nenne ich es jetzt mal für die Midgard.
Genau, ja, genau. Ja.
Gibt sonst irgendeine Art und Weise, wie sich die Charaktere entwickeln können, neben den eingesetzten Fähigkeiten und Fertigkeiten?
Also wir haben einmal die Attribute, die man einsetzen kann. Dann haben wir eine Fertigkeitsliste. Diese Fertigkeiten kann man einsetzen und dann steigert man nur diese Fertigkeit, die aber auf einem Attribut beruht. Man hat die Magierichtung und ansonsten eben über Loot, den man findet. Also Unsere Ausrüstung hat Verteidigungs- und Schadenswerte. Genau, und da ist dann der Anreiz quasi etwas zu entdecken, weil man halt auch gut Loot finden könnte, wenn der Spielleiter denn gnädig ist.
Interessant, das heißt, wir haben die Fertigkeiten, die sich nach oben bewegen, nicht nach unten in erster Linie. Dann haben wir Gegenstände, die noch Werte verändern können. Attribute verändern sich auch oder nicht, oder bleiben die?
Attribute können sich auch verändern, wenn jetzt, also Attribute oder Sinne auch. Genau, also einfach, wir haben Hören, Sehen, Riechen einzeln auch nochmal. Und da ist das gleiche Prinzip wie bei Attributen. Wenn jetzt abgefragt ist, du musst diese Tür irgendwie aufstemmen, dann gibt's dafür per se jetzt keine Fertigkeit, sondern man nimmt dann einfach das Attribut Stärke. Und wenn man da eine 20 würfelt, dann bedeutet das zum einen, dass Stärke um einen nach oben geht, aber bedeutet auch im gleichen Zug natürlich, dass dann die Fertigkeiten, die darauf beruhen, auch alle ein besser sind.
Ja, aber macht es dann nicht einen größeren Anreiz, fortlaufend aufs Attribut zu würfeln?
Für die Spieler auf jeden Fall. Die Entscheidung liegt ja aber bei der Spielleitung, was denn jetzt gerade abgefragt ist. Und genau, in dem Moment könnte man natürlich Metagaming betreiben und immer schön ins Gym gehen, so. Aber das ist nicht auch nicht unbedingt Sinn der Sache.
Das heißt, das sind die Werte alle, die sich dann nach der Erschaffung des Charakters, also wenn man ihn dann in die Welt entlässt, sich noch verändern können.
Genau. Wo wir gerade noch beim Glauben waren und die Frage, wie der sich jetzt in der Welt oder bei den Charakteren widerspiegelt, zu den Attributen gehört auch die Glaubenskraft. Die Glaubenskraft ist ein Wert, der am Anfang festgelegt wird und sich dann aber durch Taten der Charaktere im Spielverlauf verändert, indem man seinem Gott nach eine gute Tat vollbringt, ihn huldigt, wie auch immer. Und der Spielleiter kann das dann, ich sag jetzt mal, verwerten, indem er der Glaubenskraft Punkte zuspricht. Mit der Glaubenskraft lassen sich dann Wunder wirken. Bedeutet, man kann in Notsituationen seinem Gott um einen Gefallen beten, die kleine und große Wunder, die teilweise vorgeschrieben sind, teilweise dann von der Spielleitung für den Moment angepasst werden. Genau, hat vielleicht so etwas wie Edge oder Glück oder so in anderen Regelwerken, um mal nochmal rauszuboxen.
Wie lange ist es jetzt schon in Entwicklung? Beziehungsweise ist es ja schon final, so wie ich es mitbekommen habe? Wie lange habt ihr dran gesessen? Und
Das war ein langer Prozess und hat sich auch immer wieder verändert. Wir beide machen das ja am Anfang nur als Hobby und jetzt nebenberuflich. Und wir haben damit 2015 oder so angefangen und dann immer mal wieder zwischendurch. Es hat sich immer wieder viel verändert, neu angefangen, Regeln umgeschrieben und so weiter, wie es halt so ist. Und haben dann 2018, 2019 intensiv dran gearbeitet. Und ich glaube, 2020 war dann das Crowdfunding dazu. Das war dann im Endeffekt vor allem für Illustration und Druckkosten. Das war am Ende nicht ganz erfolgreich durch Unterstützer, die uns dann trotzdem weiterhin unterstützen wollten, konnten wir dann dennoch eine Druckausgabe auf den Markt bringen. Und seitdem ist es mehr oder minder fertig. Ende des Jahres wird es noch eine Errata dazu geben. Und derzeit arbeiten wir aber vor allem intensiv an unserem zweiten Projekt.
Bevor wir noch zum zweiten Projekt kommen, würde ich noch gerne mehr in das aktuelle, bestehende eingreifen. Du hast gesagt, der Druck wurde damals durch den Kickstarter erfolgreich durchgeführt. Wenn jetzt jemand sagt, okay, er möchte sein Produkt erwerben, gibt es das in physischer Form oder und oder in digitaler oder nur in digitaler Form?
Es gibt das in physischer und digitaler Form in unserem Shop. Dazu gibt es auch noch so Kurzübersichten fürs Regelwerk. Wir haben Karten von der Welt, weil es ja auch eine ganz neue ist, die man erwerben kann. Und ja, doch, Gott, also Gott sei Dank gibt es das auch in physischer Form. Wir haben ja erst ja so lange dran gearbeitet und ist auf jeden Fall so das Herzensprojekt von uns, weil so uns bei Pen and Paper gehalten hat über die Jahre. Genau, und da sind wir schon stolz drauf, würde ich sagen.
Das heißt, Übersicht, Karten und das Regelbuch.
Ja.
Gibt es ein Abenteuermodul auch oder eine Kampagne oder sowas? Beziehungsweise ist etwas im Regelwerk drinnen, sowas wie ein Einführungsabenteuer für neue interessierte Spieler und Spielleitungen?
Im Regelwerk gibt es kein Abenteuer. Wir haben allerdings eins auch auf unserer Website, das damals erschienen ist zum Gratis-Rollenspieltag, bin ich der Meinung, ja. Da gibt es ein Einführungsabenteuer, was auch für neue Spieler extra hergestellt ist. Und das ist so ein bisschen in Richtung Detektivabenteuer angelegt.
Das heißt, der brecht ein bisschen mit dem klassischen Fantasy dann. Nicht nur durch die Schrotflinten.
An der Stelle schon. Wir wollten ein Abenteuer oder ein Abenteuerszenario schaffen, wo auch die Welt und die Epoche, in der das Spiel zum Tragen kommt. Und ein Großteil ist dabei auf einem Zeppelin. Genau, es geht sozusagen mal einen Mordfall in hohen Lüften. Ja.
Nachdem ihr ja das intensiv getestet habt, mit vermutlich unterschiedlichsten Gruppen und nachdem das ja auch eine, also gekickstartet worden ist, gehe ich davon aus, dass es auch regelmäßig gespielt wird. Was wären so Abenteuerideen oder Anreize für neue Spieler bzw. Spielerinnen, die sich in dieser Welt für die Spieler auftun? Also im klassischen Fantasy hat man immer so Dungeons clearen, Jungfrauen aus irgendwelchen Türmen retten und so weiter. Wie stellt sie das hier dar?
Wir haben einmal von der Glaubensseite aus natürlich viele verschiedene Glaubensorden, die Auftraggeber sein können. Wir haben auch im Regelwerk im Bestiarium beschrieben verschiedene Naturgeister, die quasi so ja schwächere Götter aus der Weltbeschreibung heraus sind. Die Sternenkristalle, also Fragments kommt daher, dass ne, die Sternenkristalle existieren, bei sich tragen, die man entweder vielleicht klauen soll, zurückbeschaffen soll, also die Naturgeister können auch als Auftragsgeber dienen. Wir haben die Alruns, die als Gefahr dargestellt werden können bei einer Stadtverteidigung, Dorfverteidigung, Entführung, wie auch immer. Gibt ja alle Möglichkeiten sozusagen. Und wir haben dann die politischen Konflikte, zum Beispiel auf unserem nördlichsten Kontinent ist da eine Kriegssituation auf dem größten Teil des Kontinents, in die man eingebunden werden kann, um verdeckte Aufträge als Spion auf der Gegenseite zu vollführen oder ja quasi für den König unterwegs zu sein.
Also das heißt, das Regierungssystem ist mitunter monarchisch.
Mitunter monarchisch, genau. Also in den größten Teilen ist es monarchisch und in jetzt muss ich gerade überlegen, auf zwei Kontinenten ist es teilweise demokratisch / oligarchisch. Also Demokratie war ja damals zu dieser Epoche jetzt noch nicht so das Ding, aber die Ansätze zumindest. Und die sind auch bei jedem Kontinent beschrieben.
Also du hast gesagt, ihr wolltet ein sehr regelarmes System eigentlich haben. Ein Wurf, alles ist darin abgegolten. Und du meintest, ein Zielwert, der durch die Spielleitung je nach Situation geschaffen würde. Das heißt, ich vermute dann mal, ohne dass ich das Regelsystem kenne, wenn ich jetzt einen Zielwert von, keine Ahnung, 15 habe und ich würde dann mit dem Boni der Fertigkeit, Attribut und so weiter, Hausnummer 25 haben, würde ich dann mehr Impact haben, beziehungsweise mehr Schaden verursachen oder höhere Wirkung haben, als wenn ich genau den Zielwert erreiche oder knapp drüber?
Wir haben da zwei, also es gibt einen Unterschied. Grundsätzlich haben wir Erfolgswürfe. Das ist dieses, komm drüber, dann hast du es geschafft. Wenn du deutlich drüber kommst, steht es frei, die Situation so auszuschmücken, dass es diesem Wert auch gerecht wird. Wenn wir jetzt einem Kontrahenten gegenüberstehen, ob sie nun, ja, also Spieler- oder Nicht-Spieler-Charakter, mein Gott, dann haben wir eine vergleichende Probe und man hat einfach seinen Wert und seinen Würfel und der, der höher kommt, geht als Sieger hervor. Und die Differenz ist dann der Schaden. Das bedeutet im Kampfsystem, dass es natürlich recht schnell vorbei sein kann. Also wenn man Pech hat, hält der Charakter nicht lange. Aber wir haben einen Gesundheitswert, der sich immer so um die 50, 60, 70 bewegt. Und daher ist ein One-Shot nicht möglich. Also da, so schlimm ist es nicht. Man muss schon so 2-3 Mal in Folge sehr schlecht würfeln.
Das heißt, im Regelbuch ist drin natürlich die Kampfregeln, die Erschaffungsregeln und so weiter. Wie stark ist dann der eigentliche Regelteil von dem abgetrennt, was Welthintergrund ist? Beziehungsweise wie viele Seiten hat es in Summe?
Es sind 200 Seiten ungefähr. Und ich meine so 40, 50 davon sind Regeln. Und der Rest ist Historie. Also wie sind die Gestalten entstanden? Was hat es mit diesem Glauben auf sich? Was für Götter gibt es? Was machen sie? Dann die Weltbeschreibung per se mit den Kontinenten und Ländern und das Bestiarium.
Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte es probieren, gibt es da irgendeine Möglichkeit, gibt es irgendeine Con, wo ihr regelmäßig seid, oder gibt es einfach Online-Demo-Runden, oder gibt es irgendwelche YouTube-Videos, wo man es anschauen könnte im Falle des Falles? Oder was für einen Zugang habt ihr da oder bietet sie an?
Wir waren auf der Greensee. Wir planen für nächstes Jahr, also 2025, auch auf der Nordcon zu stehen und sind auch dieses Jahr noch auf der Dreieich vertreten. Da bieten wir auch Spielrunden an und jeder, der Lust hat, kann sich da gerne für anmelden. Wir freuen uns sehr. Und alternativ ist der einfachste Weg, uns zu erreichen, über den Discord. Den moderieren wir aktiv. Da gibt's auch ein paar Leute, die spielen und einfach da joinen, reinschreiben. Genau, wir sind da immer gerne für Spielrunden offen.
Das ist sehr gut. Das ist wirklich gut. Aber du hast vorher schon angedeutet, ihr arbeitet ja noch an einem anderen Projekt. Was kannst du oder was bist du bereit, momentan schon darüber zu erzählen?
Wir haben dann ja irgendwann angefangen, auch ganz viele andere Regelwerke zu spielen und sind dann so ein bisschen auf diesen mehr erzählerischen Ansatz gekommen, den auch Fate und so weiter verfolgen, der zu diesem Zeitpunkt auch für uns neu war und fanden den sehr interessant. Und haben jetzt die Taumelnde Welten, das ist das Projekt, ins Leben gerufen. Das soll unser verlagseigenes Basisregelwerk werden, das darauf ausgelegt ist, dass man verschiedenste Genre, Zeitepochen, Technikstände spielen kann. Und das wird kommen mit einem einfachen Regelwerk, schneller Charaktererstellung, sodass man so 15, 20 Minuten braucht, um sich einen Charakter zu erstellen und für Mini-Kampagnen ausgelegt ist. Das bedeutet, die taumelnden Welten, woher der Name auch rührt, die liefern wir mit. Also wir liefern kurze Weltenbeschreibungen, Abenteueransätze oder Kurzabenteuer. Und genau, unser Ansatz ist dabei, dass das für Spieler geeignet ist, die gerne immer wieder in andere Genre-Welten eintauchen wollen, ohne jedes Mal ein neues Regelwerk zu lernen. Und genau, wir werden da dieses Jahr auch schon mit Beta-Runden auf den Messen sein, also das nächste Mal dann bei der Dreieich, wo wir dann auch auf das Feedback der Spielenden angewiesen sind, um dann darauf aufbauend auch nochmal die Regeln weiter zu verfeinern und uns anzuhören, was denn so die Pen and Paper Bubble dazu zu sagen hat. Genau, soweit. Achso, bevor ich es vergesse, wir haben da auch noch unsere Illustratorin für begeistern können, die liebe Shiraki, also Stefanie Bünger, die für uns da einen Stil entwickelt hat, der sehr, sehr cool ist. Genau. Also nochmal so ein kleines Shoutout an Shiraki. Gerne mal auschecken.
Ist auch mir ein Begriff, ja. Ja, super. Da steht ja einiges auf dem Programm noch in den nächsten Monaten. Beziehungsweise mit dem Ausblick auf das kommende Jahr, wenn sich alles sehr gut entwickelt mit dem Beta-Regelwerk und das final wird, wird es dann auch vermutlich dann eine Adaption vom bisherigen schon veröffentlichten Projekt geben?
Genau, ja. Also wenn das dann Tom in der Welt rauskommt, dann liegt da natürlich auch der Schluss nahe, dass man dann auch die Welt von Fragments als kleines Szenario spielen kann.
Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, das alles vorzustellen, und wünsche euch noch viel Erfolg damit und hoffe schon auf das baldige Playtesten von dem neuen System.
Na, danke schön. Wir sind auch sehr gespannt.